50 Jahre ADC wird präsentiert vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migros.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist unser Persönlich.com-Podcast 50 Jahre ADC Werbegeschichte aus dem letzten halben Jahrhundert bei uns. Eigentlich einer der berühmtesten ADC-Mitglieder überhaupt, obwohl er kein Werber ist. Herzlich willkommen, Alberto Venzago, von einer grossen Reise zurückgekommen, oder?
Ja, vielen Dank, dass ich da bin. Ich war jetzt 3 Monate in Polynesien und es ist tatsächlich ein bisschen eigenartig, wieder zurückzukommen und sich in dieser Schweiz, in dem Land of Milk and Honey, sich wieder ein bisschen zurechtfinden.
Aha, und dann zwischendrin noch eine Operation, darf man das sagen?
Kann man sagen, ja. Es ist ein doppelter Lendenbruch. Also, das ist ja bei uns Männern, glaube ich, ziemlich normal.
Aha, aber es hat wehtun, oder?
Es tut jetzt noch weh, ja. Genau. Also.
Und du bist froh, dass du hier operieren kannst und nicht in Chihuahua, oder?
Chihuahua wäre ein bisschen kompliziert gewesen. Dort hat es kein Spital, es hat kein Arzt. Also, ich hätte mit dem Apotheker das müssen selber aufschneiden und zusammenstecken. Wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen.
Aber du hast ja noch Beziehungen, wissen wir ja, zu den Geistern aus Afrika und allem dort. Dort wäre es natürlich einfacher gewesen, oder?
Afrika wäre viel einfacher gewesen, ja. Aber Polynesien, dort ist eine andere Götterhierarchie. Dort wäre ich, glaube ich, an zweiter Stelle.
Also, wir haben es gehört, Polynesien, Gauguin, dann natürlich Voodoo-Zauber in Afrika und jetzt die absoluten Götter, die Werber. 50 Jahre ADC. Was hast du für eine Beziehung zum ADC?
Ja, ist natürlich ein bisschen eigenartig, oder? Ich sehe mich ja als Fotograf und Künstler und habe eine ganz andere Aufgabe, Kunst zu machen, als wenn du Werbung machst. Das ist eine andere Botschaft dahinter und so. Wenn ich würde Kunst machen, so wie die Werbung macht, wenn ich sage, entweder werde ich berühmt mit dem, was ich jetzt mache, oder ich werde unglaublich reich mit dem, was ich mache, oder? Dann bist du schon verloren.
Aha.
Weil die Attribute dir eigentlich nicht zum Kunst zu machen.
Eben, du bist relativ lang. Seit wann bist du Mitglied vom ADC?
70 Jahre Mitglied, also seit 1985.
Aha, also praktisch nicht ganz von Anfang an, aber schon relativ lang natürlich jetzt dabei.
Also ich muss mich erinnern, ich habe 2 Telefone bekommen von Peter Hölschi. Der war damals Chefredakteur in der Schweiz rusierte und ADC Gründungsmitglied. Und dann erstes Mal hat mir angeboten, 1980, da hat er mir einen Job gegeben und gesagt, du kannst auf Australien Mode machen, oder? Und dann habe ich Freude gehabt und dann hat er gesagt, kannst du ein Modell buchen, wo immer willst. Und so. Und dann habe ich gedacht, schöne Schwedin, gross, schlank, so der Prototyp von unserer Vorstellung. Habe die gebucht, die fliegt von Stockholm auf Zürich, wir treffen uns und wir fliegen nebeneinander, Echo, ich glaube 22 Stunden nach Sydney. Und wir steigen aus dem Flugzeug, schauen einander in die Augen und sagen, ich habe keine Sekunde mehr ohne dich leben.
Ist das so gewesen?
Nein, okay.
Ja.
Und dann hat mir der Hans Vorren, mein Vorren, mal gesagt, was, wenn du sagst, du willst Modefotografie machen, das geht überhaupt nicht, das ist ganz eine andere Geschichte. Ausser es gibt einen Trick, du heiratest ein schwedisches Fotomodell.
Aha.
Habe ich dann nachweislich gemacht und bin aber kein Modefotograf geworden.
Aha. Und geheiratet bist du auch nicht mehr mit dir?
Nein, ich bin immer 4 Jahre geheiratet.
4 Jahre, ja. Also, wie viel Mal bist du geheiratet?
3 Mal.
Aha. Wie viele Würfel hast du gewonnen?
Keine Ahnung.
Aber hast du ein paar Kuhne, oder?
Ich habe ein paar Kuhne, ja. Ich habe sogar noch einen Hall of Fame. Das ist der schwerste, den ich habe. Ja. Genau.
Also, du bist dann in Australien gewesen und der Hölschi ist da in der Schweiz. Und dann ist dann, weißt du, passiert.
Das zweite Telefon vom Hölschi, wo er mir anruft, 5 Jahre später, bin ich in New York gewesen. Ich habe einen super Preis gewonnen als Fotojournalist, wo ich fürs Geo die Titelgeschichte geschrieben und fotografiert habe, 20 Seiten über die Revolution im Iran. Khomeini. Ablösung.
Wo jetzt wieder aktuell ist.
Genau. Und das ist damals neu gewesen, dass einer allein geht und fotografiert und schreibt und dann so in dem grossen Ausmaß. Bin ich dort im Waldorf Astoria, kommt der Preis über, das ist einer der höchst dotierten Journalistenpreise gewesen, da läutet der Hölschi an und sagt, ich kann dir nur sagen, du bist jetzt Mitglied im ADC. Und ich bin keine Ahnung, dann habe ich gesagt, Peter, ich habe ein Auto, aber ich bin kein Fetischist. Ich habe gemeint, er rede vom ADAC.
Also das ist ja der deutsche Auto, wo bin ich?
Genau. Ich habe keine Ahnung, was ADAC ist. Oder? Auf jeden Fall bin ich dann Mitglied geworden.
Bis heute. Das ist ja noch interessant. Also wir haben in der Gesprächsserie auch immer die Leute gefragt, wie sind ihr Mitglied worden vom ADC? Es ist ja gleich noch ein Privileg. Man hat damit auch ein bisschen vom Vorstand her ein bisschen zickig getan und denkt, hey, lassen wir noch ein bisschen warten, lassen wir noch ein bisschen hungern. Dich hat man angefragt.
Ich bin natürlich in die goldige Zeit hineingekommen. Ich komme als Fotojournalist in die Werbung und Mitte 80er Jahre ist die Werbung langweilig gewesen, oder? Und die Glaubwürdigkeit war völlig flöten gewesen. Die Leute haben das nicht mehr geglaubt, was da auf der Plakatwand ist. Und sind zu mir gekommen und haben gesagt, hey, du fotografierst doch so schwarz-weiß und es sieht immer so echt aus und so. Und dann sage ich, ja, es sieht so echt aus, wenn es eben echt ist. Das ist eben Reportage, das ist nicht Werbung, oder? Ja, könntest du nicht in dieser Art Werbung machen, oder? Und dann habe ich den Job über UBS-Kampagne, habe ich dann schwarz-weiß so in meiner Art fotografiert. Dann haben wir alle Preise gewonnen. Und das war so der Auslöser für eigentlich meinen Werbeeinzug in den Olympia.
Also die UBS, also die SBG hat sie noch geheißen früher, oder?
Das ist schon UBS gewesen.
Ist schon UBS, ja, 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 wo du gemacht hast. Also du hast eigentlich die Werbung gar nicht gesucht. Ist das für dich manchmal aber ein Nachteil gewesen, als, sag jetzt mal, als Fotojournalist, dass du neben noch Werbung gemacht hast?
Ja, natürlich. Das, also, da verlierst du natürlich absolute Glaubwürdigkeit, oder? Weil wenn du als Journalist schaffst und so, dann bist du objektiv. Dokumentar, das heisst, du kannst beide Seiten anschauen und in der Werbung willst du nur das eine. Aber ich habe natürlich auch etwas gelernt und wenn ich jetzt Michael Conrad höre, gestern seine 7-Plus-Punkte.
Also der Podcast von letztem.
Der Podcast, ja, genau.
Gemacht haben, ja.
Spannend, oder? Und dann darf ich den Frank Boda nochmal zitieren, damit er auch jeder Sendung präsent ist. Er hat dann das 10-Punkte-Programm gemacht. Mhm. Warum ist Werbung gut? Also was für Attribute man enthalten sind. So. Und bei mir, in meinem Job, war es ganz anders gewesen. Dort hast du keine Punkte gehabt, auf was du schauen musst, sondern das Einzige, was war, du hast eine Idee gehabt. Und also, wenn ich eine Idee ausführen will, das heisst, es braucht ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf Jahre, dann muss es eine gute Idee sein. Ich will mein Leben nicht verdoppeln mit irgendetwas, was nicht spannend ist. Und das Einzige, was damals gesagt worden ist, also wenn sie sagen, du hast doch Connection mit deiner Mafia in Japan, wir wollen eine Geschichte über Sex in Japan machen. Du bist der Perfekte für das, weil du hast all die Connections und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wie stellst du dir das vor? Ja, gehst du mal recherchieren und dann kommst du zurück und dann reden wir darüber und dann gehst du nochmal. Und es ist kein Wort über Geld geredet worden, sondern du hast können so viel Geld ausgeben, wie du willst. Also wenn du das heute jemandem sagst, im Magazin oder so, die können das nicht verstehen. Aber das Wichtigste ist, und das ist jetzt der 7-Punkte-Plus-Plan, es muss am Kiosk verkaufen. Mhm. Das heisst, du hast es gar keine messen. In der Werbung ist es immer schwierig, etwas zu messen. Dort ist es sofort, du hast 3 Millionen am Kiosk verkauft, 2 Millionen Abonnenten, dann hast du gewusst, das ist eine erfolgreiche Geschichte. Dann hat es sich gelohnt, in diese Geschichte zu investieren. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Unterschied eigentlich, es wird ganz anders gemessen, weil die Leute können, du siehst gerade sofort, ob jemand das kauft oder nicht. In der Werbung, ob jemand darauf anspricht, ist schwer messbar.
Welche grosse Kampagne hast du jetzt gemacht, wenn wir noch von der Werbung reden?
Ehrlich gesagt, ich weiss es
nicht. Wie verdrängt, oder?
Also, es ist, ja, also ich habe natürlich das Glück gehabt, ganz gute Kunden zu haben. Das heisst, ich kann niemals irgendeine Werbung machen für einen Scheissdreck. Das hätte ich auch nicht gemacht. Also, das ist mir immer entgegengekommen. Und natürlich, gell, eine Wahnsinnserleuchtung war, wenn ich im Tag 500 Stutz hatte, als Fotojournalist zum Arbeiten, habe ich fast 5000 gegeben.
Als Werbe, ja.
Ja,
als Werbefotograf, ja, ja.
Für ein Bild, oder?
Und das ist also schon Wahnsinn.
Das ist natürlich dann, und dann kommst du natürlich in die Versuche, dass du sagst, ja, ich könnte eigentlich nur Werbung machen, oder? Weil ich weiss, wie es funktioniert. Und dem können sagen, nein, ich bin, von Haus aus bin ich eher in der Kunst, also Art Director, also eher im Art, näher als an der anderen Geschichte. Also mich hat es immer interessiert, etwas Neues, etwas Einzigartiges kreieren, wo überraschend ist. Und schlussendlich, das sehe ich jetzt, wenn ich mit dem Tram zu euch komme und fahre an diesen Plakatwänden vorbei, hey, it's fucking boring. Also wenn ich ein Bikini-Oberteil sehe und steht 7.50 Franken, ist das Werbung.
Mhm. Ja, es ist natürlich Werbung, aber es ist nicht die Werbung,
vielleicht ist sie sogar
oder, ja,
effizienter.
Vielleicht effizienter, unter
Umständen. Aber wir haben natürlich den Exkurs über Kunst gemacht und haben uns selbst verwirklichen. Und der Art Directors Club ist ja, ist wenig die Fair, oder? Das ist der Club von der Eitlen, oder?
Ja, natürlich, das ist ein elitärer Club.
Genau. Hier, und wenn ich daran denke, bei diesen Jurierungen. Ich habe dort immer den Leichen ein bisschen fotografiert und habe das über die Jahre hinweg eigentlich dokumentiert. Das ist irrsinnig, mit welcher Verbissenheit da gekämpft worden ist. Da sind die Freundschaften auseinandergegangen. Also ein Reini Weber hat zum Teil nicht mehr mit seinen Freunden am nächsten Tag geredet. Weil man hat so gekämpft für seine Vorstellung, dass es gut sein muss.
Wie war eigentlich das, das Ganze? Du hast gesagt, 80er Jahre, das war eigentlich die Hochblüte vor allem. Mhm. Die Klischees, die stimmen alle eben. Man ist in der Kronenhalle gesessen und ist tausend Noten über den Tisch. Und,
so ist es.
Es war so, gewesen, oder?
Ja, und dann die schönen Frauen natürlich. Wir hatten ja keine Frauen im Club, gehabt, mit Ausnahme von drei. Aber man hat sich natürlich gerne mit diesen schönen Frauen umgeben, weil das ist der Bohemian Touch, den ich die Werbefrauen wollen, wo sie eigentlich gar nicht dazugehört haben. Oder? Aber so alle Attribute, man hat geschloten, man hat gesoffen, man ist in die Kronenhalle gegangen, man hat, natürlich hat man den Jaguar gefahren. Und also es sind all die richtigen Outreits schon damals, oder?
Wie ist das gewesen?
Also, ja, vielleicht die, die ich trage.
Also das ist jetzt haben wir sogar den gleichen, oder? Nein, aber es ist ja noch interessant, die ganze Branche, wie du die beschreibst. Also Honig ist geflossen, oder? Also es Geld ist rum gewesen, ja. und die Werbung hat schon an anderer Stelle vielleicht gehabt wie da heute, oder?
Also ich muss sagen, es ist auch viel geschafft worden. Also wenn ich so bei der Gegend schaue, beim Stritti, da kommst du schon mal in den Palast. Das war alles weisse Teppich.
Das war in Wollishofen, glaube ich. Ja.
Und da hat es ein eigenes Boot gehabt, wo sie am Mittag schon auf die andere Seite gegessen sind. Und so. Also die sind wirklich ein exklusiver Club gewesen, wo jeder hat natürlich reinkommen wollte. Und zudem, ich glaube, wenn du angestellt gewesen bist und bist ein ADC-Mitglied geworden, hast du, glaube ich, 500'000 mehr Lohn bekommen.
Das war da ist auch so der Benchmark gewesen, ja.
Aber das Wichtige ist, du hast du bist im Vatikan aufgenommen gewesen, oder? Ja. Du hast dazugehört zu den Priestern, die sich an Ostern in der Wiese total auf den Boden legen und dann kommen dann im Geläute von den Messdienern und von der Musik von Bach werden die Weihen vergeben. Und die Weihen, das ist wichtig gewesen, weil die Preisübergaben sind damals ein riesen Fest gewesen, oder? Wo man sich, das kommt mir so ein bisschen vor wie mein Vater. Mein Vater war auch Künstler gewesen, oder? Und der hat Glück gehabt, der hat können, 2 Stunden zu Hause gehen und 1 Stunde zu reinnehmen. Und haben gefunden, das ist ein Lebenskonzept. Und der ADC ist ein bisschen auch so gewesen. Man hat einfach Geld ausgegeben, ohne zu wissen, vermögen wir das eigentlich. Weil es einfach lässig war. Man gehört dazu.
Oder? Bist du schon mal im Vorstand gewesen oder etwas?
Im Vorstand.
Bist du im Vorstand, ja. Und das war natürlich ein normaler Schweizer Verein gewesen, aus Schweizer Zivilgesetzbuch und hat das auch in einer Lernschaftlichkeit durchgezogen, oder?
Genau, wo meine Statuten verlesen worden sind und das ganze Prozedere vom Ablauf und so. Mich hat das belustigt.
Ja. Also, wir wollen ja nicht zu fest aktiv die erste Generation machen, aber Schiller im Namen natürlich, Walter Bosch, Martin Suter, Jean-Edouard Ebi, Reini Weber natürlich, wo wir hoffentlich das Jahr alle noch interviewen. Ist ja interessant gewesen, bei den grossen Festen hast du mir mal gesagt, und jetzt muss ich einen kleinen Exkurs machen, ich habe ja 2 Bücher über dich geschrieben, oder ich habe dich eigentlich ein bisschen, auch für Schlusszeichen, missbraucht als Hauptfigur, Augusto Venzini. Und jetzt hat mir jemand geschrieben, ich habe die Bücher gelesen und so. Ich finde einfach schade, dass alle Klischees an dir hängen. Die Klischees sind natürlich die vielen Frauen und so. Ich muss sagen, Klischees haben manchmal auch etwas Wahres, oder? Und bei dir hat es immer gestimmt.
Ist es also ein Kompliment?
Ja, ist ein Kompliment. Ja, nein, du bist natürlich...
Natürlich lebt man auch in diesen Klischees.
Ja,
und das kommt ja noch dazu. Also ich fühle mich auch relativ wohl. Also ich umgebe mich tatsächlich gerne mit schönen...
Eben, du hast immer geschaut bei der ADC-Fest, dass du neben einer schönen Frau gesessen bist.
Oder ich habe sie mitgebracht.
Oder sie auch mitgebracht, ja. Und da hat natürlich auch der Mythos Alberto Venzago
gebracht. Hat ein bisschen dazu,
ja. Fangen wir mal an. Es ist ja interessant, über die aktuellen Projekte reden wir nachher noch. Du hast gesagt, keine Künstlerfamilie, du kommst aus Zug eigentlich, dein Vater war Architekt gewesen, oder? Wann hast du eigentlich entschieden, gelernt hast du, glaube ich, Lehrer, oder? Ursprünglich. Über den redest du ja nicht so gerne, aber da bist du sogar einmal gewesen. Und dann, wann hast du irgendwie die Berufung gehabt, die hohe Kunst?
Gut, also ich habe natürlich durch meinen Vater, der nicht nur Architekt ist, war auch Künstler, ein Musiker, ist ganz klar gewesen, in unserer Familie, meine Mutter kommt aus einer jüdischen Schauspielerfamilie, ist ganz klar gewesen, wir sind nicht in den Bauarbeiter Kraft, sondern wir sind eher in der Kunstabteilung und so. Und das tut dich natürlich als Kind bereits schon infusion, oder? Also ich habe schon gewusst, ich werde sicher Musik studieren, das war eigentlich mein Ziel gewesen, oder? Und dann hatte ich einen Unfall gehabt, einen Motorradunfall, und damit war meine Karriere fertig gewesen. Aber daneben habe ich natürlich gezeichnet und fotografiert. Ich habe als 15-Jähriger ein Labor gehabt und habe all die Mädchen rund um die 14-Jährigen nackt fotografiert vom Quartier. Und das hat sich so umgekriegt. Da ist einer, der macht das sehr gut, der langt dich nicht an, aber da kommst du etwas Schönes über. Und ich habe dann so Bücher gemacht, diesen Mädchen, oder? Aber das war völlig innocent gewesen. Also ich habe die nie angelernt, aber es ist natürlich sehr
viel. Ja, die war jeder.
Ich bin 15.
15, ja, ja, ja.
Und das war total sexuell geladen mit diesen Mädchen. Aber es ist nichts passiert, oder? Also es ist so, der vor...
Pubertät, ja,
oder? Sexuelle, ja, ja, aktive, genau, Zeit, ja, und so, oder? Ganz anders gewesen. Und dann haben mal Eltern von einem von diesen Mädchen das, so ein Büchlein gesehen, oder? Und sind natürlich total verschrocken.
Gibt es die Büchlein auch da?
Leider nicht.
Leider nicht,
ja. Habe ich schon versucht, also eins wieder mal zu verwutschen. Leider nicht, nein. Und dann haben die das gesehen und jetzt haben ihre Tochter und wo sie selber noch nie nachgesehen haben, oder? Und wie ist da schwarz-weiß schön fotografiert. Und da bin ich eingeklagt worden, respektive meine Eltern. Ich war ja minderjährig. Und da kommt mein Vater zu ihr und sagt, weißt du, du musst mal die Schweizer Bünzli schauen, oder? Was die da wollen mit uns, oder? Also ignoriere das, mache weiter, wie du bist, und das finde ich grossartig.
Und dann bist du ja, glaube ich, dann hast du eben da einen seriösen Beruf gelernt, oder?
Habe ich, ja, wenn du nicht weißt, was du willst machen, dann hast du halt eine Matura gemacht, ein Obsemi. Und dann bin ich ans HPS und habe Heilpädagogik studiert, habe Schule gegeben und habe gemerkt, ich habe sehr viel gewusst, aber alles aus Büchern. Und
als du bist mal vor einer Klasse gestanden, oder?
Ja, ja, ein Jahr lang.
Wo ist das?
Unterhägeri.
Unterhägeri, ja.
Und das ist ein Gefäll, ist gross geworden von der reichen Zucker, die schon dort oben gewohnt haben und Bauern. Also für mich eine Herausforderung, die ich eigentlich nicht haben wollen. Oder? Und dann ist es aufgebaut als Militär und dann habe ich gefunden, jetzt reicht es. Es heisst damals Knast oder Auswandern. Dann habe ich gesagt, ciao zusammen und bin in Australien.
Wie lange warst du da? Wo du in Australien warst?
Da bin ich 2 Jahre bei den Eingeborenen in der Wüste gewesen. Da mit denen über Songlines und Dreamtime Stories und so viel gelernt und Mutter-Kind-Beziehung studiert.
Und hast du schon fotografiert dort, oder?
Nein, dort habe ich noch nie fotografiert. Ja, ja. Aber ich habe so einfach eine Kamera dabei gehabt, aber der Job wäre nicht gegangen, wenn ich fotografiert hätte. Und dann bin ich hippie geworden, oder? Die Haare immer länger und dann kommst du in den Asien-Trail und dann ist ganz klar, dann kommst du nicht mit der Schweiz zurück in das spiessige Leben, oder? Sondern du entwickelst dich ganz anders.
Das ist ja, glaube ich, Bhagwan ist dort aktuell gewesen, oder?
Genau, ja. Das ist dann meine erste Frau, ist dann zum Bhagwan, ist immer noch dort, 50 Jahre schon. Ich habe das lässig gefunden, was er sagt, aber dann eine Uniform anlegen und das Mandal anlegen und in dieser Gruppe gemeinsam das machen, das hat mich total angeguckt.
Und dann bist du zurück in die Schweiz und dann bist du bei einem Pionierprojekt dabei gewesen, Jörg Marquardt, mein Popo da.
Ja, das ist eigentlich grossartig. Oder? Ich meine, als Hippie und das ist die Musik. Und auf einmal sagt dir einer, kannst du mit Pink Floyd auf Tournee oder mit Led Zeppelin auf Tournee. Ich meine, da musst du mir ja alles grüssen, oder? Das ist ja grossartig.
Und wie war es denn? Ich glaube, der Hannes Schmid ist ja der.
Hannes, ja, wir waren beide Fotografen. Ja. Ich habe eben noch geschrieben.
Torricelli war noch, glaube ich.
Nein, Torricelli war für den Blick.
Ja.
Aber ich habe eben noch geschrieben und fotografiert. Ja, das war mein Vorteil gewesen. Wir haben es dann einfach allein auf die Tournee geschickt. Das war super gewesen. Und dann hat der Jürgen eines Tages gesagt, du weißt, was der Unterschied ist zwischen Bravo und zwischen Top? Und klar, Dr. Sommer. Sex. Dann sagt er, das machen wir auch. Und du fotografierst jetzt jede 2 Wochen eine Akte, wo wir im Centerfold, hat es genannt, zum Starschnitt oder mit ihnen haben. Ja. Und dann sage ich sie, aber das machen ja die anderen auch. Was ist denn der Unterschied? Sie sagte, wir zeigen Pubic Hair. Das ist sein Credo. Und dann weiss ich, so nach vielleicht 3 Monate bin ich mal zu ihm und gesagt, das läuft ja super und das ist wirklich, man hat gesehen, das hat sofort die angezogen. Und dann hat er gesagt, du musst mir mal Geld geben für die Mädchen, weil ich muss doch denen etwas zahlen. Ja, was, das ist doch lässig für die, wenn die so also grosse Publikationen haben und so. Und dann sage ich, ja, mich könntest du auch mal zahlen.
Ja, du hast nie etwas überkommen. Ja.
Und dann sagt er, was bist du für ein Arschloch? Du gehst bloß die Liebe fotografieren und willst noch Geld dafür. Ja.
Und dann bist du gegangen, oder?
Und dann, ja, dann ist irgendwie hat meine Zeit vorbei gewesen.
Ja.
Ich habe dann angefangen, Ansprüche bekommen für meine Geschichte.
Du bist ja heute einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste zeitgenössische Fotograf. Wir haben eine grosse Ausstellung gehabt vor 3 Jahren, Museum für Gestaltung, mit dem Gesamtwerk, da wird überall gerühmt, für international auszeichnet. Wann hast du gemerkt, eben, dass eigentlich Fotografie deine Passion ist und dass du eigentlich könntest leben von dem?
Gut, ich bin immer ein Geschichtenverzähler gewesen und habe gemerkt, natürlich mit Fotografie und in Verbindung mit Texten so funktioniert das eigentlich recht gut. Oder? Und ich merke auch heute, wenn ich ein Bild verkaufe, es ist immer eine Geschichte dahinter und die Leute wollen die Geschichte. Oder wegen dem, vielleicht kaufen sie auch eher so ein Bild. Ich bin natürlich privilegiert. Oder? Ich lebe vom Verkauf meiner Bilder heute. Da gibt es nicht sehr viel.
Das gut, das war am Anfang natürlich nicht gewesen, oder?
Ja, natürlich. Ja. Ja.
Am Anfang hast du die Jobs gehabt, oder eben?
Zum einen. Werbung war natürlich grossartig. Dann sind die Geschäftsberichte gekommen. Dort hast du dich auch können tummeln, weil du hast können rund um die Welt fliegen, hast können konzeptionell mitschaffen und so. Und das war auch grossartig gewesen, so 120 Seiten Geschäftsbericht. Das gibt's ja alles nicht mehr, oder? Wo eine Firma sich auch vorstellt. Und das sind gute Firmen gewesen, so grosse.
Eben Banken, Versicherungen und alles, oder? Ja, ja. Und dann irgendwann hast du aber erkennt, du willst einfach mehr machen, wieder jetzt, Anführungszeichen, normaler Fotograf in der Schweiz, oder?
Ja, also weißt du, erstmal, ich wollte mich nicht wiederholen. Und ich habe ja vieles gemacht und Porträts und so. Habe ich eigentlich alles fotografiert, was ich haben wollte.
Du hast ja alles im Archiv, oder?
Ja, ja, natürlich.
Wie viel Fotos hast du denn gemacht? Wie viele Vensagos gibt es ungefähr? Offizielle?
Also, es gibt vielleicht 10 gute.
Ja.
Und vielleicht 200. Okay.
Ist das so?
Ja. Und dann gibt es 100, die ich jetzt im Kopf habe, die ich jetzt am Machen bin. Oder? Das sind dann wieder gute Bilder. Also ich merke, ich verändere mich. Oder? So die Gauguin-Geschichte, die farbig ist. Also eine ganz neue Abstraktion drin ist in diesen Bildern. Oder? Farbig habe ich vorher nie. Ich bin ein Schwarz-Weiß-Fotograf. Und auf einmal merke ich, was ist denn das Rot und was ist das Gelb? Warum ist der Hund orange und der Baum blau, also hat ja nie die Wirklichkeit abgebildet. Und das hat mich fasziniert, oder? Und das, wenn ich so mein Skizzenbuch anschaue jetzt, ich merke, jetzt habe ich wirklich den Handkuss bekommen von ihm, auch in die Farbwelt hineinzukommen.
Also hast du eine Seelenverwandtschaft?
Vielleicht, ja. Ich meine, nach 4 Jahren so nahe auf jemandem zu sein, also alle Briefe gelesen zu haben, alle seine Schriften gelesen, mit dem Umfeld geredet zu haben, mit denen Nachkommen, die er gemalt hat, mit denen arbeite ich jetzt seit 4 Jahren. Also du kommst schon, ich wohne an dem Ort, wo er gewohnt hat und so. Also du kommst schon in etwas rein, dass du dich dieser Person näher findest. Und jetzt die letzten 3 Monate, jeden Morgen bin ich aufgestanden und er ist praktisch nebendran gewesen.
Also in einem Häuschen, wo er gewohnt hat, ja.
Und hat die gleiche Aussicht auf Moria gehabt und alles genau gleich. Es hat geschifft, jetzt hat man es nach ins Bett gesagt. Und so. Also, ich wollte eigentlich wissen, wie lebt er. Ich wollte so nah wie möglich in das hineinkommen. Und dann, wenn du von Seelenverwandtschaft redest, denke ich, ja, das passiert natürlich, oder? Du tust dich jemandem annähern, weil du einfach so viel weißt. Und auch die Entbehrungen und der Frust, den er hatte, und der finanzielle Frust und dann der sexuelle Oversex und Underfucked und was weiß ich was. Oder? Also das spürst du natürlich, wenn du dort bist. Und das kommt meiner Kunst zu gut, weil ich denke, all die Emotionen, die er hatte, übernehme ich und tue sie in meine Bilder rein.
Also man muss sagen, der Hiwawa ist halt der Ort, der am weitesten entfernt ist von der Schweiz, oder? Du fliegst etwa 22, 23 Stunden, oder?
Ja, und jetzt
noch, gehört zu Frankreich, gehört zu Frankreich.
Ja, und jetzt eine Woche mit dem Schiff.
Ja.
Und das habe ich auch mit einem Containerboot gemacht, oder? Das ist einfach spannend, wirklich Zeit stillstehen lassen, mal mit einem Schiff die Distanz, die 1500 Kilometer, noch die restlichen zu machen. Und ich denke, ich bin so privilegiert. Das ist so ein Glücksgefühl, oder? Im Schiff zu sein, der Vollmond. Also, ja. Und dann schmückst du es. Und es ist einfach, es ist anders.
Ja. Ich muss ja sagen, für das Konzept auch, du tust Nachkommen von Models, die der Gauguin gemalt hat, heute fotografieren, oder?
Genau.
Ganz simpel gesagt, oder?
Also, ich habe zuerst mal 1,5 Jahre Research gemacht.
Ja, das hast du müssen suchen, oder? Ja.
Und Kunst heutzutage, also, meine ist vielschichtig, oder? Das heisst, du musst zuerst mal lang recherchieren, um eine Geschichte zu erzählen. Also, ich muss ganz viel wissen. Das heisst, in dem Fall ist es jetzt 1,5 Jahre gegangen, um die Geburtsurkunden, Todesurkunden von diesen Modellen zu haben, um auch zu wissen, nein, die sind nicht 12 gewesen, und, oder? Ich muss ja Beweise haben und das dem entgegensetzen. Und dann, wenn du so viel weisst, dann kommt eigentlich der zweite Teil für mich als Künstler, der für mich der spannendste ist, das ist die Nacht. Ich träume. Und ich träume all tausend Sachen von dem, was ich erlebt habe, was ich gelesen habe. Und haben wir etwas angeeignet. Ich habe ein Buch neben mir im Bett. Und wenn ich aufwache von einem Traum, schreibe ich den Traum gerade auf.
Mhm.
Und eigentlich, das Buch ist jetzt voll, das sind nur Träume, die ich jetzt materialisiere.
Mhm.
Ich denke, was ist das für ein Geschenk?
Oder? Also, jetzt tust du nach einem fotografisch umsetzen,
ja,
oder?
Ja, und du tust es auch reinmalen. Also, ich schrecke von nichts zurück.
Ja. Also, KI brauchst du nicht.
Nein.
Aber als Fotograf nicht, oder?
Nein, also in der Recherche ist natürlich sehr
wichtig,
oder? Ganz klar. Aber die Fotografie, ich mache alles Photoshop. Alles ist fotografiert, ja.
Aha.
Also jedes Bild ist so richtig entstanden.
Wann sieht man das Projekt zum ersten Mal?
Oktober 27.
Oktober 27. Jetzt geht es die Ausstellung, oder, im Jahr?
dann geht es ins Bühlimousin.
Ja, also die Zollikerstraße mit
Marl. Und dann geht es sofort Abu Dhabi, das haben wir jetzt auch schon fix und so. Also es fängt dann an zu laufen und das ist natürlich schön, oder? Das ist wie ein Kind, das ein bisschen ein Drittisfüllig ist und dann läuft es.
Grossartig. Jetzt haben wir noch am Anfang geredet vom Iran. Reissen es jetzt aus dem Kontext raus. Du hast eigentlich das offizielle Khomeini-Bild gemacht oder eines der offiziellen, oder?
Eines von denen, offiziell, wo eigentlich auf diesen Wandbildern und so überall ist. Oder?
Ja, wie ist das gegangen?
Also ich bin 3 Monate mit Autos durch das Land gereist und habe einfach gesagt, ich mache eine andere Geschichte. Ich wollte nicht eine amerikanische Sicht über die Revolution vom Schah machen, sondern ich wollte wirklich eine islamische Revolution begleiten. Oder? Die hat ganz andere, es äußert sich anders als eine leninistisch-marxistische Revolution, also das Schulbildungsgesetz. Landwirtschaft und so weiter ist ganz anders.
Ja,
ist
eine religiöse Revolution.
Und ich bin so gewissenhaft wie möglich dem nah und es ist auf mich geschossen worden. Ich war im Krieg, gewesen, das war der erste Golfkrieg, mit diesen Kindern, bei denen
wir waren. Irak war
das,
ja.
Und es war einfach eine heavy Geschichte gewesen eigentlich. Und als ich ausreise, konfisziert in mir alle Bilder. Und dann sage ich, ihr seid nicht ganz betroffen.
Weißt du, die Revolutionsgattliste, ja.
Ich bin der Erste, der tatsächlich versucht, euch aus eurer Sicht mal etwas zu machen. Und ihr nehmt mir das alles weg. Und dann 3 Wochen später habe ich einen Anruf bekommen, im Konsulat in Hamburg, wo die gesagt haben, ich soll vorbeikommen. Und dann hat sie sich entschuldigt, meine Kiste mit einem unentwickelten Film mir übergeben. Und dann gesagt, im Iran gibt es in so einem Fall gibt es einen Wunsch, den man zu gut hat. Also, was wünschst du dir? Und dann sage ich, Audienz beim Khomeini. Und 3 Wochen später bin ich im Flieger gesessen und dann eine Audienz mit Khomeini. Und dann war die Geschichte natürlich dann auch voll gewesen, also vollständig gewesen,
oder? Da bist du halt auf Teheran, oder? Oder die heilige Stadt genommen, hast du glaube
ich. Nein, das war in Teheran.
Ja, ja.
Im Norden von Teheran.
Und hast du dann auch geredet mit ihm, oder? Bist du da?
Nein, das war einfach in seiner unglaublichen Moschee gewesen. Er ist oben gesessen und weisst du, die Vibes und das ist natürlich unglaublich. Oder? Und ich konnte 20 Minuten fotografieren, also ist grossartig
sein. Ja, das Bild sieht man immer noch. Also, Alberto Venzago, jetzt bist du zurückgekommen von einer langen Reise um die Welt um zum Jubiläum 50 Jahre ADC, oder? Ja.
Extra.
Extra, ja. Grossartig. Jetzt gleich nochmal die Frage, die sich aufgedrängt hat. Welches ist denn das absolute Bild, das du geschossen hast, das vorhin gesagt hast?
Also, weißt du, es gibt ja so die Ikonenbilder aus Reportagen. Also, wenn ich denke, eine grosse Geschichte ist die Mafia in Japan. An der gibt es die 3 Typen, die an dieser Kreuzung stehen. Sicher ein Windsagenbild, das man kennt. Aber, jetzt bin ich seit 5 Jahren in etwas Neuem drin, das ich auch noch nicht zeigen kann, weil es halt neu ist. Und ich denke, da kommen wie neue Bilder, wo ich denke, das bin ich heute, oder? Das war ich damals, oder? Sei das bei Voodoo, gewisse Bilder oder der Film und so. Aber jetzt kommt etwas Neues und ich denke, das ist so beglückend, um zu sagen, hey, ich entwickle mich weiter, oder? Also, ich will mich nicht wiederholen. Und ich denke, manchmal so bei René Buri und Salgado und so, das ist alles grossartige Sache. Aber die haben ja immer das Gleiche gemacht. Die hat nie, sind nie
aufgehört. Ja, Vielfältigkeit ist ja eine von ihren Qualitäten, ja.
Und ich hinterfrage mich natürlich selber und sage, interessiert mich das, oder?
Ja.
Also ich bin die Instanz, die sagt, wo es durchgeht.
Es hat ja ein Duo gegeben, das Oliver Bahn gemacht hat, glaube ich, vor 5 Jahren. Da hast du plötzlich Mick Jagger gefunden, den du gar nicht mehr gewusst hast, oder?
Ja gut, das ist ja ein bisschen Drogen vergangen.
Ja, der ist irgendwie plötzlich aus dem Dunkeln, aus der Tiefe vom Archiv
auftaucht. Ja, natürlich, oder? Die Pandemie war natürlich super gewesen. In der Zeit bin ich gezwungen gewesen, daheim an mein analoge Archiv zu digitalisieren. Und dann bin ich natürlich auf die Geschichte von Gauguin gestossen, oder eben Mick Jagger. Ah, bei Ronny Sovienna, Tourneefotograf gewesen. Ah, da kommen die Fans ganz neue Bilder führen und so weiter. Also, das ist natürlich dann so eine Box, die du aufmachst und da springen die Sachen raus, die grossartig sind.
Besten Dank, Alberto Venzago, sicher einer der spannendsten ADC-Mitglieder. Das war die heutige Folge. Wir hören uns wieder nächste Woche. Hat mich gefreut, dass Sie dabei waren. Gute Zeit und bis dann.
50 Jahre ADC ist präsentiert worden vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migros.